David und Goliath ist das Thema heute und die Geschichte kennt eigentlich jedes Kind. Kinderkirche ganz vorne dran, David und Goliath ist cool, weil zum einen der Gute den Bösen besiegt und was noch viel besser ist, der schwache Gute besiegt den starken Bösen. Und das wünscht sich eigentlich jeder, das kennt jeder, das passiert leider nicht immer, aber das ist so Allgemeingut. Vor zwei Tagen habe ich gelesen in der FAZ online, schon Unterschied, David gegen Donald. Da ging es um Trumps Migrationspolitik, gegen die sich der Bürgermeister von ganz winzigen Städtchen an der Grenze zu Mexiko wehrt. Und in erster Instanz hat er gegen diese Immigrationspolitik gewonnen, gegen Trump. Und schon, dass er überhaupt dagegen aufbegehrt, wurde in der amerikanischen Presse kommentiert mit David gegen Goliath. Und dieser Bürgermeister las den Vergleich in der Presse und dann sagte er, da hat er sich erstmal die Bibel rausgeholt und hat nochmal nachgelesen, wie die Geschichte eigentlich geht, weil irgendwie so ein bisschen kennen tut man sie ja, aber so genau auch nicht. Und er sagte, er sei ein guter Katholik und das finde ich, das zeigt das auch richtig klasse. Er hat die Bibel rausgenommen, hat gelesen und gesagt, das gefällt mir, die Geschichte ist gut. Ich möchte mich mit euch auch ein bisschen auf den Weg machen, David und Goliath. Betrachten wir ein bisschen genauer. Leider ist die Geschichte so lange, dass wenn ich sie jetzt vorlesen würde, komplett wir die Hälfte der Predigtzeit nur fürs Vorlesen verwenden würden. Deswegen mein Tipp für die gesamte David-Reihe. Schnappt euch mal die Bibel zu Hause, fangt an, 1. Samuel 16, schon wieder Hausaufgaben, okay. Schnappt euch mal die Bibel und fangt mal an, in den nächsten Wochen die Samuel-Geschichte zu lesen. Vom ersten Kapitel, also von 1. Samuel 16 an, übers zweite Samuelbuch bis die David-Geschichte, bis David stirbt in 1. Könige 2. Also den David, das gesamte Leben von David mal so nachzuvollziehen. Das ist spannend. Zunächst ein paar allgemeine Dinge über David und über diese Person überhaupt. Der große König. Der Name David ist hebräisch und heißt eigentlich der Geliebte. Und in letzter Zeit sagen manche Forscher, na, vielleicht könnte es auch der Heerführer heißen, aber da gibt es ja immer so ein bisschen vage Vermutungen. David ist geboren 1034 vor Christus in Bethlehem und 971 ist er in Jerusalem gestorben, wurde also 63 Jahre alt. Außerbiblisch gibt es von ihm nur sehr, sehr wenige Informationen oder archäologisch ist er bisher nur sehr schwer aufzuspüren, was natürlich gleich Spekulationen gegen ihn oder seine Existenz nährt. Aber ich vertraue der Seriosität der Bibel und man merkt ja auch immer wieder in der Forschung, dass gewisse Dinge so lange als unwahr gelten, bis man dann doch tatsächlich was findet und sagt, ach, ist ja doch alles richtig. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass David so existiert hat, wie er uns in der Bibel übermittelt wird. Wahrscheinlich sind die Berichte von David aber nicht zu seinen Lebzeiten aufgeschrieben worden, sondern es sind verschiedene Berichte zusammengeflossen. Sie wurden etwas später aufgeschrieben. Das merkt ihr, wenn ihr im 1. Samuel-Buch und im 2. lest. Manchmal knackt es da so ein bisschen. Denkt, das ist irgendwie, als ob da zwei verschiedene Sachen zusammengeflossen sind. Aber das spielt ja letztlich keine Rolle. Ich möchte mich mit den Inhalten befassen. Wie auch immer, was dieser David aus dem macht, was er ist, was er hat und was er kann, in Verbindung mit dem, an den er glaubt und an den er vertraut, das finde ich das Faszinierende. David ist ja wirklich ein interessanter Mann, man kann sagen, eine schillernde Persönlichkeit. Der gilt als sogenannter idealtypischer König. Irgendwie passt bei dem alles. Irgendwie geht alles zusammen, wobei dieses alles sehr breit aufgestellt ist bei ihm. Das beinhaltet, und das ist noch lange nicht erschöpfend dargelegt, Stichworte wie Machtmensch, intelligent, aufbrausend, liebevoll, musisch, skrupellos, beherrscht, brutal, empathisch, verzweifelt, lyrisch, ekstatisch, triebgesteuert und so weiter und so weiter. Und es beinhaltet, er ist ein Mann, der nach Gott fragt und er versucht, in seinem Leben den Willen Gottes immer wieder zu erfüllen. David ist ein gesegneter Mensch, der aber auch so manchen Dreck am Stecken hat oder anders gesagt, seine Geschichte ist wunderbar menschlich, wunderbar menschlich. Immer wieder mit Untiefen versehen, aber er besinnt sich jedes Mal wieder auf Gott und fast automatisch stoßen wir bei seiner Geschichte auf die Frage, wie würde ich das denn eigentlich machen? Und wie geht es denn bei mir? Zuerst ist er ein ganz normaler Junge. Er hat 7 ältere Geschwister, 7 ältere Brüder und war, so heißt es damals schon, ein gut aussehender Jugendlicher. Blond, schöne Augen, eine schöne Gestalt, so wird er dargestellt. Und für seine älteren Brüder eine echte Nervensäge. So richtig menschlich natürlich. Kennen wahrscheinlich viele von uns. Ich will mal euch die Jungs und Mädels, die hier im Lobpreisteam gespielt haben, kennt, ja, also ich sehe schon ein Nicken, ja, das ist, ja, genau. Ich habe das selber auch erlebt und ich kenne das natürlich auch aus meiner Familie, das ist ja überall das Gleiche. Die Älteren sagen, oh Mann, jetzt kommt schon wieder diese Nervensäge, klein, vorlaut, frech und dabei kein Plan von nichts. Der oder die soll mal heimgehen und ihre Hausaufgaben machen. Und umgekehrt die Erfahrung der Jüngeren mit den Älteren. Ihr seid immer so gemein zu mir und fies. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? In der David- und Goliath-Geschichte finden wir fast wörtlich dieses Spielchen. David kommt zum Kriegsschauplatz, wo sich die Israeliten und Philister seit 40 Tagen auf 2 Anhöhen südlich von Hebron gegenüberstehen. Noch fand keine Schlacht statt. Davids Vater Isai hat den David geschickt. Er hat ihm 20 Kilo Proviant mitgegeben für seine 3 älteren Brüder in Sauls Heer und für ein paar Offiziere. Das heißt, 1 Scheffel geröstete Weizenkörner, das sind etwa 10 Kilo, 10 Brote, 10 Käse, dürfte so etwa auf 20 Kilo kommen. David geht, legt seinen Proviantnachschub bei einer Wache ab, geht zu seinen Brüdern an die Frontlinie, um sich nach ihnen zu erkundigen, bekommt dort mit, wie Goliath vom anderen Hügel die Israeliten verspottet. Der kann kaum glauben, was da abgeht, was er da sieht. Und deswegen fragt er die Kämpfer über diese Sache. Dazu gleich mehr. Aber wie reagiert sein Bruder darauf, respektive wie reagiert David dann auf seinen Bruder? Das hört sich im Originaltext so an. Und als Eliab, sein ältester Bruder, ihn reden hörte mit den Männern, wurde er zornig über David und sprach, warum bist du gekommen? Und wem hast du die wenigen Schafe dort in der Wüste überlassen? Mach deine Hausaufgaben. Ich kenne deine Vermessenheit wohl und deines Herzens Bosheit. Du bist nur gekommen, um diesen Kampf zuzusehen. Und was antwortete David? Was habe ich denn getan? Ich habe doch nur gefragt. Genau dieses Spielchen. Ganz genau. Typisches Brüdergekabbel. Vor allem die älteren Brüder, aber sogar auch Samuel, der große Gottesmann, der wahrscheinlich alle anderen haben David gar nicht angesehen, was in ihm steckt. Gott hat Samuel schon vor Jahren gesagt, dass er Saul verworfen habe und dass Samuel noch heimlich gehen solle, den neuen König zu salben. Und dazu hat er nur eine Adresse bekommen, nämlich Isai in Bethlehem. Samuel ist dorthin gegangen, sah den ersten Sohn, Isai ist ein ganz stattlicher Kerl, hat einen guten Eindruck gemacht und dann heißt, der Herr aber sagte zu Samuel, sieh nicht auf sein Aussehen und seine stattliche Gestalt, denn ich habe ihn verworfen. Gott sieht nämlich nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Der prächtige Kerl, der gute Eindruck, war nicht ausreichend. Der hatte höchstens äußerlich das Format zum König und für die anstehenden Aufgaben. Aber Gott weiß, was er in David angelegt hat. Gott sieht das Potenzial, das David hat. ganz anders als seine Brüder. Und deshalb sucht Gott David für die schwierige anstehende Aufgabe aus, ein ganzes Volk zu führen. Man könnte auch sagen, David tut in seinem Leben nur die Dinge, die Gott für ihn vorbereitet und wofür Gott ihn angelegt hat. Als Samuel schließlich beim jüngsten der 8 Brüder angekommen ist, da sagt Gott zu ihm, auf, salbe ihn, denn er ist es. Samuel nahm das Horn mit Öl, salbte David mitten unter seinen Brüdern und der Geist des Herrn war über David von dem Tag an, heißt es. Im Alten Testament sucht Gott ja bestimmte Menschen für bestimmte Aufgaben aus. Seit Jesus gilt die Verheißung für uns alle. Wenn wir Gottes Salbung für uns zulassen, wenn wir bereit sind, Gott ganz an uns ranzulassen, in uns zu lassen, werden auch wir seinen Segen, seinen Heiligen Geist in unserem Leben spüren. Gott will allen seinen Kindern seinen Geist geben. Und so wie Gott David und seine Anlagen kennt, kennt er auch mich, kennt er auch euch, weil er sie in uns angelegt hat, nicht nur unser Ist-Zustand, sondern unsere Möglichkeiten und unsere Fähigkeiten, weiß er. Und so hat Gott auch für jeden von uns eine bestimmte Berufung. Daraus kann man logisch ableiten, dass uns Gott andererseits aus gutem Grund auch Dinge verwehrt. Wir würden manches gerne machen und tun, aber wir sind dafür gar nicht ausgerüstet und wären wahrscheinlich überfordert mit manchem. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Dieser selbe Spannungsbogen, der gilt auch für eine Gemeinde. Er gilt auch für uns als CT und beispielsweise für die spannende Frage nach dem Lokschuppen. Gott sieht unser Herzen, Gott sieht unser Gemeindepotenzial, das aus jedem und jeder Einzelnen hier zusammengesetzt ist und er sieht, was wir als Gemeinde vermögen. Und so wird auch diese Entscheidung von ihm geleitet und so wird sie ausfallen, da bin ich ganz sicher. Wobei ich hier bemerken muss, dass alle Verantwortlichen in dieser Sache bisher eine unglaublich gute Arbeit geleistet haben. Ich durfte ja alle Schritte miterleben und ich habe größten Respekt und größte Dankbarkeit vor den und für die vielfältigen Aufgaben, die hier schon zum Einsatz gekommen sind bisher und die sich hier so großartig ergänzten. Es ist aber eben so, dass man erst nachdem man verschiedene Schritte gegangen ist, am Schluss dann sieht, ob es das ist oder nicht. Ich bin guter Dinge, aber wir werden das Ergebnis so nehmen, wie es ist. Und wenn das nicht sein soll, dann wird es was anderes werden. Von daher, ich bin ganz gelassen, aber ich bin auch noch sehr zuversichtlich. Neben diesem konkreten Punkt gilt auch für uns, für jeden Tag neu. Lassen wir uns von Vater, von Jesus, vom Heiligen Geist dahin berufen, wohin wir gehören und wo unser Potenzial zum Einsatz kommen kann. Selbst oder gerade, wenn wir uns für völlig oder fast völlig talentfrei halten, dann dürfen wir uns mutig voranmachen, dürfen suchen und uns zeigen lassen, was Gott denn mit unserem Leben vorhat. Was Gott in uns angelegt hat, kommt vor allem dann zum Vorschein, wenn wir es in einer Situation brauchen. Bei David war das auch so. Der hat sich erst mal riesig über diesen Goliath geärgert. Seit 40 Tagen waren die Kämpfer schon dort und seit 40 Tagen hat dieser riesige Kerl das ganze Heer verhöhnt, indem er scheinheilig sagte, schickt mir einen und wir kämpfen dann aus, welche Armee gewinnt. Das kann natürlich einer, der riesig ist, eine unbesiegbare Kampfmaschine locker sagen. Schickt mir einen von euch, dann gucken wir, wer fertig gemacht wird und damit ist die ganze Schlacht erledigt. Eigentlich eine humane Kriegsführung, da müsste nur einer sterben und nicht viele. Aber der Goliath wusste schon, warum er das sagte. Und wie er die Armee Sauls verhöhnt hat, das wird eigentlich nur da deutlich, wo er David dann später verhöhnt. Das will ich mal kurz vorziehen. Nämlich, da kriegt man den Wortlaut mit, da sagt er, du kommst mit einem Stecken zu mir, bin ich etwa ein Hund? Also so Stöckchen werfen war vor 3000 Jahren offensichtlich auch schon bekannt. Und der Goliath hat den David also so runtergemacht. Nach der Septuaginta, nach Flavius Josephus oder den Qumran-Rollen wird Goliath etwa mit 2 Meter Größe beschrieben, bei einer durchschnittlichen Körpergröße der Menschen damals von 1,64 Meter war das schon ein echter Riese. Luther hatte die Übersetzungstexte, wo 2,80 Meter etwa drin sind. Das würde so im Verhältnis etwa heute, na gut, noch mal ein bisschen größer zu dem, was wir so kennen. Auf jeden Fall, der Goliath war ein Riese und er war wahnsinnig stark und er hat gekämpft von Jugend an. Er war ein durchtrainierter Soldat. Es ist auch belegt, dass es solche hünenhaften Kämpfer gab, die dann Vorkämpferrollen in den Armeen der damaligen Zeit wahrgenommen haben. David regt sich jetzt nicht nur über den Spott auf. David ist erschüttert, dass die Armee von Saul und Saul selbst nicht mit dem Herzen sehen, sondern nur sehen, was vor Augen ist. Als er noch mit seinen Brüdern redete, siehe, da kam herauf der Riese mit Namen Goliath, der Philister von Gat, aus den Reihen der Philister und redete dieselben Worte, also diese Spottworte, die er schon 40 Tage lang gesagt hat. Und David hörte es. Und wer von Israel den Mann sah, floh vor ihm und fürchtete sich sehr. Und die Männer von Israel sprachen: Habt ihr den Mann heraufkommen sehen? Er kommt herauf, Israel Hohn zu sprechen. Wer ihn erschlägt, den will der König sehr reich machen und ihm seine Tochter geben und will seines Vaters Haus frei machen von Lasten in Israel. Also der Saul weiß offenbar nicht mehr, was er machen soll und versucht dann mit allen möglichen Geschenken, Geld, Steuerbefreiung, seine Tochter. Hauptsache, es kommt irgendeiner, der diesen Goliath fertig macht. Aber selbst das hilft nicht. Da sprach David zu den Männern, die bei ihm standen: Was wird man dem tun, der diesen Philister erschlägt und die Schande von Israel wendet? Denn wer ist dieser unbeschnittene Philister, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? David kann nicht glauben, dass Gott und seine Ehre hier überhaupt keine Rolle mehr spielen oder zu spielen scheinen. Es ist für ihn ein verräterisches Zeichen dafür, dass hier eigentlich keinem mehr klar ist, in wessen Name sie hier stehen und für wen sie hier ausziehen. Später vor Goliath formuliert David selbst es so: Du kommst zu mir mit Schwert, Speer und Sichelschwert. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Heere, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. David blickt dahinter. Was David für das herausragende Amt neben allen anderen Fähigkeiten also qualifiziert, ist, dass er von ganzem Herzen mit Gott rechnet und seine Realität hinter den Dingen wahrnimmt und in seinem Leben auch mit einplant. Und dass er von sich wegsieht. Es geht ihm um die Ehre Gottes. Er sagt nicht: Was kann ich verdienen, wenn ich den fertig machen will? Eine nette Frau, viel Geld und keine Steuern für meine Eltern. Das ist nicht das Thema für ihn. Er ärgert sich, dass Saul so argumentiert. Schließlich kommt David zu Saul, weil der von einem Mutigen hört, endlich mal ein Mutiger, der sich gegen diesen Goliath stellen wollte. Und Saul war nach diesen 40 Tagen wahrscheinlich so runter mit den Nerven, dass er sich von dem hübschen Bürschchen sehr schnell überzeugen lässt. Er war sozusagen weichgekocht in 40 Tagen von Gott. Denn wäre David am ersten Tag gekommen, hätte ihn Saul wahrscheinlich wieder heim zu Mama geschickt. Er sagt: Hey, ist alles in Ordnung, wir kriegen das schon hin. Jetzt aber überzeugt David schon allein durch seine Vorkenntnisse, wenn er erzählt: Ich habe mit wilden Tieren gekämpft. Aber nicht nur das ist interessant, David ist offensichtlich der Einzige, der mit einem Blickwechsel auch in der Lage ist, die Situation zu erfassen und eine Lösung zu finden. Vor Saul sagt er: Dein Knecht hat für seinen Vater die Schafe gehütet. Wenn ein Löwe oder ein Bär kam und ein Lamm aus der Herde wegschleppte, lief ich hinter ihm her, schlug auf ihn ein und riss das Tier aus seinem Maul. Und wenn er sich dann gegen mich aufrichtete, packte ich ihn an der Mähne und schlug ihn tot. Dein Knecht hat den Löwen und den Bären erschlagen. David nimmt den Mut für diese ganz andere und ganz neue Herausforderung also nicht aus der Luft, sondern aus einer Erfahrung, die ähnlich ist. Wenn wir vor neuen Herausforderungen stehen, machen wir das ja auch so. wir gucken, habe ich schon ähnliche Erfahrungen? Wie gehe ich bisher damit um? David fragt noch, wie hat Gott mich da begleitet? Was für Erfahrungen habe ich mit Gott in diesen Situationen gemacht? Hat er mich begleitet? Hat er mich gesegnet? Dann kann ich einen neuen Schritt gehen. Davids Blickwechsel zu ähnlichen Aufgaben verbindet er mit der Frage nach Gottes Begleitung im bisherigen. Und so geht's weiter. Und David sprach, der Herr hat mich von dem Löwen und Bären errettet. Der wird mich auch erretten von diesen Philister. Und Saul sprach zu David, geh hin, der Herr sei mit dir. Saul traut dem Frieden aber doch noch nicht so. Das merkt man auch, das braucht alles ein bisschen Zeit. Und deswegen sagt er, zieh doch lieber mal meine Rüstung an. Und das ist auch wieder so ein witziger Abschnitt in der Geschichte. So eine witzige Episode. Der David zieht dann die Rüstung von Saul an und Helm und Rüstung und Schwert bindet er um. Und das Zeug ist so schwer, dass er kaum gehen kann. Er kann sich kaum bewegen. Er sagt, ich kann so nicht gehen, denn ich bin's nicht gewohnt. Und ich kann mir vorstellen, dass dem Saul dann erst recht das Herz in die Hose rutscht, weil er sagt, wenn der nicht mehr mal in die Rüstung reinpasst, wie soll ich den zu Goliath schicken? Zu schwer, zu groß, zu ungewohnt. Aber David denkt selbstständig. Der zieht die Rüstung einfach aus. Sagt, das brauche ich nicht. Was ihr als Schutz haltet, das ist kein Schutz für mich. Das ist unwichtig, unnötig. Er nahm seinen Stab in die Hand und wählte 5 glatte Steine aus dem Bach, tat sie in die Hirtentasche, die er hatte, in den Beutel und nahm die Schleuder in die Hand und ging dem Philister entgegen. Er hat sich wieder so zubereitet, gerichtet, wie er sich wohlfühlt, wie er weiß, damit kann ich umgehen, das passt. Ich muss mich nicht verkrampfen, um in diese neue Situation reinzugehen, sondern ich gehe da so rein, wie ich bin und was ich weiß und was ich kann und was ich habe und das nehme ich mit. Nachdem Goliath ihn dann verspottet hatte, das haben wir ja gerade gehört, sagt David, heute wird dich der Herr mir überantworten, dass ich dich erschlage und dir den Kopf abhaue und gebe deinen Leichnam und die Leichname des Heeres der Philister heute den Vögeln unter dem Himmel und dem Wild auf der Erde, damit alle Welt inne werde, dass Israel einen Gott hat und damit diese ganze Gemeinde inne werde, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß hilft, denn der Krieg ist des Herrn und er wird euch in seine Hand, in unsere Hand geben. David hat, das zieht sich durch die ganze Geschichte, durch seine ganze Geschichte, auch was ganz schön Brutales. David, der kann echt richtig knallhart sein. Ich würde mal sagen, das ist einfach auch die Zeit. Das ist dem geschuldet. Das Thema Feindesliebe kam erst 1000 Jahre später mit Jesus auf. Jetzt ging es erst mal darum, wie gehe ich eigentlich mal mit denen um, die mir und die Gott spotten. Und der David hat eine gewisse Gnadenlosigkeit und einen gewissen Killerinstinkt. Das ist Hilfe und das ist Last, je nachdem, wo er sich gerade befindet. Das ist Segen und das ist Fluch, je nachdem, was gerade ansteht. Ich glaube, wir kennen das alle. Wir haben gewisse Eigenschaften, die sind manchmal eine große Hilfe und manchmal sind sie uns eine Last. Es ist oft so ambivalent in unserem Leben. Aber David ist jetzt mal so, wie er ist. Und er setzt dieses Sein in Gottes Dienste. Und wiederum, genau das qualifiziert ihn. David sagt, ich bin halt so, ich bin so, wie ich bin. Und jetzt mach du mal daraus, was gut ist und was richtig. Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass David Goliath mit der Steinschleuder niederstreckt und dass er ihm nachher noch den Kopf abhaut, weil er noch nicht tot ist. Also alles irgendwie ziemlich gruselig, ziemlich herb. Kein schönes Ende, keine Barmherzigkeit. Aber wie gesagt, das ist eine ganz andere Spur. Das wäre eine eigene Predigt. Das werde ich jetzt nicht verfolgen. Schließlich darf ich es also wagen, mich in einer schwierigen Situation, in eine schwierige Situation zu begeben. Ich bin mir ja lang nicht so sicher wie David in dieser Situation, dass die Situation gut ausgeht, weil ich ja auch schon andere Erfahrungen gemacht habe. Gab ja schon genug Erfahrungen, die eben nicht positiv waren und wo ich vielleicht doch auch gebetet habe und gesagt, Herr, ich bitte dich, dass das wird, und es wurde halt nichts. Die Antwort ist indirekt schon gegeben in dieser Geschichte. Wir haben sie bei David auch gefunden. Manches hat nicht funktioniert, vor allem dann, darauf werden wir später in der Predigtreihe noch kommen, wenn David seinen eigenen Kopf vorne anstellt, wenn David seine Triebe vorne anstellt, wenn David irgendwas vorne anstellt, wo er denkt, das ist jetzt genau das Richtige, und Gott nicht fragt. Gut, manchmal fragen wir Gott und es passiert trotzdem nicht und es wird nicht so. Mut gehört in das Predigtthema. Mut, der aber nicht sagt, ich stürm voran, sondern Mut, wie wir bei David lernen, der hört. Mut, der Gott etwas zutraut. Mut, der auf anderes abzielt oder anderes im Hinterkopf hat, was man vorher schon erlebt hat. Mut, Gott zuzutrauen, dass es weitergeht. Und wenn wir uns Gott mit unserem ganzen Sein zur Verfügung stellen, uns diesen Mut auch nehmen und Gott ihm anbefehlen, dann wird Gott unsere Potenziale damit fördern. Und wir werden vielleicht Möglichkeiten an uns entdecken und Dinge, die wir bisher noch gar nicht kannten. Zu Gottes Ehre, zum Segen für andere und für uns. Und dieser Strom des Segens wird nicht aufhören, auch wenn wir mal daneben liegen, auch wenn es eben nicht geklappt hat, wenn wir versagt haben, wenn wir gemerkt haben, da war ich jetzt überhaupt nicht auf Gottes Spur. Weil wir im Neuen Testament das schon gehört haben, auch wir sind gesegnet. Wir haben den Geist Gottes. Wir sind zu ihm gekommen und er hält sich an uns. Wir sind berufen. Es geht letztlich dann aber nicht nur um unser Wohlbefinden und um das, wie wir es am schönsten hinkriegen, sondern es geht darum, dass Gott uns entwickeln darf, dass unsere Fähigkeiten und unsere Möglichkeiten von ihm ausgeschöpft werden. Zuerst ihm zur Ehre, nicht zuerst uns zum Segen. Das ist auch immer so eine Unterscheidung, die man gerne macht. Ja, Herr, segne mich. Was, Gott hat mich nicht gesegnet, oder zumindest habe ich nicht das Gefühl, also kann es nicht von Gott sein. Das ist schwierig. Nicht alles, was ich schön finde, muss Segen sein. Und nicht alles, was ich schlecht finde, muss Segen sein. In dieser Geschichte hat David das aber so erfahren. In dieser Geschichte hat David erfahren, dass er Potenziale ausschöpfen kann, die er bisher so nicht brauchte, aber Gott hat ihn dahin geführt. Und das macht mir Mut für mein eigenes Leben, immer wieder Schritte voranzugehen und Gott zu bitten, dass er meine Potenziale weckt und dass ich für ihn diese Potenziale benutzen darf. Das bringt Segen. Amen.